Hi Tabea, ich habe letztens eine Story gepostet auf Social Media, in der ich meine Community gefragt habe, inwiefern ihnen Social Media in Bezug auf ihre psychische Gesundheit gut tut. Und ich fand die Resultate tatsächlich echt so ein bisschen erschreckend. Lass uns, dadurch, dass wir ja auch CreatorInnen sind, vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mal darüber reden, wie und welchen Einfluss Social Media auf unsere, aber auch auf die psychische Gesundheit anderer Leute haben könnte. Würde mich voll freuen. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Hallo.
Hallo. So, Tabea, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist deine tägliche Screentime?
Also auf Instagram ist es im Schnitt täglich 1:53. Ich hätte mehr erwartet tatsächlich. Und auf dem Handy habe ich es nicht aktiviert. Es wird leider nicht gemessen, was auch besser so ist, weil dann kommen da wahrscheinlich 23 von 24 Stunden raus. Bei dir?
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es ganz gut ist, das auszustellen.
Genau.
Weil ich ein bisschen schockiert war. Ich habe tatsächlich 8 Stunden und 18 Minuten Screentime, aber auch da würde ich gleich gerne so ein bisschen differenzieren, um mir auch den Allerwertesten zu retten. Ich habe aber auf Instagram auch 2 Stunden und 7 Minuten und überraschenderweise auf TikTok nur 1/2 Stunde.
Oh, da habe ich gar nicht geguckt. Aber ich denke, bei uns beiden ist ja der Fall, dass wir da nicht sitzen und mindlessly rumscrollen, was natürlich auch voll okay ist. Aber heutzutage, gerade bei Content Creation, wird ja ganz, ganz viel übers Handy gemacht. Und ich finde, es gibt dann einem selbst und auch von anderen so ein bisschen die Illusion, man arbeitet ja gar nicht richtig, wenn man da so vorm Handy sitzt. Aber wenn du denselben Browser auf dem Laptop hast, dann kommt gleich, als wärst du hier der CEO.
Voll, absolut. Also ich finde nämlich auch genau, deswegen bin ich so ein bisschen beseichtet das meine Einstellung dem gegenüber, weil ich natürlich auch weiß, dass es einerseits natürlich meine private Nutzung ist, aber andererseits, oder bei uns beiden, wir sind ja auch tätig drauf, also es ist ja auch unser Arbeitstool und ich bin ja auch nebenbei noch eingestellt, wo ich ebenfalls den Bereich Social Media betreue unter anderem, deswegen it's a lot of work. Ich würde mal sagen, die private Nutzung beschränkt sich da auf deutlich, deutlich weniger. Und ich bin auch so ein Kandidat, der tatsächlich abends auch mit dem offenen Handy einschläft. Und ich hoffe, dass diese Zeit damit auch gemessen wird.
Fällt dir das dann ins Gesicht? So hältst du das und dann so?
Ja, du, ich bin also abends nach so einem langen Tag, ich bin echt immer fertig. Und klatsch mir da irgendwie, also ich bin da noch am Handy und es fällt mir gefühlt aufs Gesicht. Ich bin tatsächlich positiv überrascht, dass ich nicht aus Versehen irgendwelche Stories oder so poste, die ich gar nicht posten wollte. Es ist mir tatsächlich schon einmal passiert und zwar ein bisschen peinlich. Genau, ich bin dann abends Knockout und zack, ratze ich weg und habe dann aus Versehen irgendeine Story gepostet und eine sehr hohe Screentime.
Gute Schlafhygiene. An der Stelle. Ich bin aber auch nicht besser. Also wie ihr schon hört, es geht um problematische, aber vielleicht auch positive Internetnutzung, genauer genommen Social Media heute und was das vielleicht auch mit unserer Psyche macht und was wir so Erfahrungen damit gemacht haben. Und 8 Stunden ist ja ein ganzer Arbeitstag bei dir.
Das ist ein Arbeitstag.
Genau.
Ja. Ein kurzer.
Und fällt dir das dann leicht, so Arbeit und privat zu trennen?
Ich glaube, da müssten wir vielleicht mal so ein bisschen eine Entwicklung darstellen, weil ich ja früher, ich meine, dir geht es vielleicht ähnlich, ich habe ja früher mit Social Media angefangen, aus der Leidenschaft heraus. Also es ging halt wirklich darum, irgendwie Social Media oder primär damals auch Instagram als Creative Outlet zu nutzen, als ich in der Schule war. Sprich, damals war halt der komplette Fokus auf die Leidenschaft, auf das Hobby, auf Fotografieren damals. Und dementsprechend war es halt eine komplett private und schöne Nutzung in dem Sinne. Das hat sich für mich dann irgendwann so ein bisschen entwickelt in eine Entertainment-Quelle. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Art oder der Natur der Plattform N, was sich Social Media über die Jahre ja auch entwickelt hat. Das hat sich eher so eine Entertainment-Quelle entwickelt für mich. Dementsprechend auch noch ein ganz großer Fokus auf Freizeit in dem Sinne. Und es ist ja mittlerweile eine Kombination aus beidem. Also wirklich durch das Creator-Dasein, ein Arbeitstool, aber auch durch den Beruf, den ich in Anführungszeichen auf der Seite noch habe, ist es halt ein absolutes Arbeitstool geworden. Und da finde ich es schon ein bisschen schwierig, auch zu trennen zwischen, wo bin ich jetzt irgendwie privat auf der Plattform, wo bin ich beruflich auf der Plattform und wie konsumiere ich auch. Es hat sich wirklich über die letzten über die letzten Jahre um 180 Grad gedreht und ich bin ganz ehrlich, mir fällt das echt schwer. Mir fällt es schwer, auch richtig abzuschalten. Wie geht's dir dabei?
Ja, was du ansprichst, erinnert mich gerade an Seminar Arbeitspsychologie. Und da ging es nämlich um das sogenannte Erholungsparadox, was eigentlich nur besagt, wenn man viel Stress hat, braucht man logischerweise eigentlich viel mehr Erholung. Aber ironischerweise machen die Leute dann genau das Gegenteil und arbeiten noch mehr, weil sie wollen ja den ganzen Stress möglichst schnell fertig kriegen, ne? Alle Aufgaben noch schnell erledigen, haben also dann erst recht weniger Erholung und dann ist es so ein Teufelskreis, obwohl es halt viel besser wäre, dann wirklich mal abzuschalten und nicht eben noch mehr zu arbeiten. Also das ist ein ganz häufiges Phänomen und bei mir sowieso auch ganz schlimm. Also Arbeitszeiten, nee, da wird im Bett noch irgendwas recherchiert. Wenn ich einen Kaffee mache, wird noch das Nexo-Tutorial angeguckt. Also da ist gar keine Trennung da. Was aber auch schwierig ist irgendwie, weil es macht einem ja Spaß, ne? Also du kennst es wahrscheinlich, du brauchst es als Ausgleich, aber es ist dann irgendwie auch Arbeit und es ist halt nicht wie, du gehst ins Büro und dann irgendwann gehst du da wieder raus und hast halt auch diese physische Trennung, sondern es ist halt so all over the place und auch da haben wir dann auch in Studien gelernt, dass das halt natürlich nicht so positiv ist für die Leute, die das nicht so gut trennen können, aber es ist in der Praxis schwer und jetzt habe ich mir auch gerade gedacht, zwei Handys wären eigentlich gar nicht blöd für so eine Angelegenheit. Das haben ja andere Berufe auch, um das Private eben trennen zu können.
Absolut. Total. Ich habe das auch tatsächlich. Ich habe zwei Handys. Ich habe ein berufliches Handy und ein privates Handy. Aber irgendwie, ne, irgendwie verschwimmt es trotzdem. So richtig voneinander trennen kannst du es nicht. Also ich weiß da auch nicht, wer einem zuhört. Ne? Aber irgendwie finden sie dich. Und irgendwie ist dann trotzdem zwischen den ganzen Lachern, die man dann irgendwie auf TikTok hat oder so, ne, ich finde ja auch, also du kannst mir wirklich sagen, was du willst, aber ich lache nirgends so herzlich wie auf TikTok. Es gibt einfach, also, oder grundsätzlich auf Social Media, ich finde es einfach viel zu funny. Aber trotzdem schleicht sich dazwischen dann irgendwie nochmal so ein Posting von einer der Marken, mit denen ich zusammenarbeite oder so. Ne? Es ist dann trotzdem, auch wenn es schön ist, es ist die Arbeit rückt dann trotzdem irgendwie wieder ganz kurz in den kognitiven Vordergrund oder ins Gedächtnis. So, genau, deswegen, also so richtig abschalten kann man es nicht.
Ja,
es geht nicht, wir hören einfach zu.
Ich verstehe die Problematik total. Mir wird auch jetzt gerade erst bewusst, wie problematisch das ist, wenn ich das so laut ausspreche und so gespiegelt bekomme. Ich denke aber, das geht einigen so, die in dem Bereich arbeiten. Und man muss halt jetzt auch noch sehen, ich mache das ja nicht als Einziges. Also ich studiere ja noch und ich habe manchmal das Gefühl, es ist andersrum. Ja. Also ich mache das Social Media und dann wird noch vom Studium was gemacht und halt noch andere Sachen. Und ich glaube, wenn man das jetzt nur Fulltime macht, dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser einteilen. Also dann ist ja wirklich so, an dem Tag plane ich die Videos, am Dienstag drehe ich die, ne, so diese Batch Creation, und am anderen Tag bearbeite ich dann alles. Da gibt's ja so Strategien, aber ich weiß nicht, hast du da sowas?
Ich habe das tatsächlich nicht. Bei mir muss das passieren, wenn ich es zeitlich schaffe. Also ich habe ja einen 9-to-5, auch wenn es kein 9-to-5 ist, aber also im Prinzip einen 9-to-5. Und für mich muss dann alles andere im Prinzip drumherum passieren. Ich habe aber auch, also das Format, das ich bediene, das ist ja auch ein sehr dankbares Format, weil ich es ist nicht sonderlich zeitaufwendig zum Glück und b, ich skripte ja nicht. Ich nehme ja nicht vor, ich produziere am Dienstag oder ich produziere am Donnerstag zwischen den Zeitslots irgendwie, keine Ahnung, 8 bis 14 Uhr, sondern wenn ich was erlebe, dann berichte ich. Es ist ja eher so ein Tagebuchformat und das kann ich auch gar nicht timen, das kann ich auch gar nicht takten, weil es muss passiert sein, damit ich im Prinzip reaktiv ein Video draus mache. Aber, und das ist vielleicht so ein kleiner Side-Effekt, ich weiß nicht, ob du damit auch Kontaktpunkte hast, diese zeitliche Einteilung von Leuten, die das Fulltime machen, würde ich auch nicht hinbekommen, einfach auf Basis der Tatsache, dass man ja auch manchmal erkannt wird, beziehungsweise in der Öffentlichkeit steht und du nicht dieses, ich gehe um 8 ins Büro und ich gehe um irgendwie 18 Uhr oder 17 Uhr nach Hause, sondern der Job, der verfolgt dich ja trotzdem durch den Touchpoint, den du mit Leuten hast, die mit dir ins Gespräch treten. Sei es irgendwie bei einem Supermarkt, einer Kasse oder so. Ne? Es kann ja sein, dass du irgendwo mal erkannt wirst und dann rückt der Job ja wieder in den Vordergrund.
Mhm. Also okay, für dich ist es dann, zählt es praktisch dann auch zum Job dazu, ja, aber es macht dir natürlich auch Freude.
Korrekt, voll. Ja.
Verstehe, was ja auch gesund ist, weil wäre ja auch schlimm, wenn es nur noch so, oh Stress, ich muss das und das noch machen. Ich glaube, das dann auch immer kritisch, wenn das Hobby auch zu einer Einkommensquelle wird und selbst wenn nicht, trotzdem dieser so ein Business-Gedanke dahinter steht oder ein erhöhtes Ziel und dann kriegt man ja so einen Druck dahinter, so von dem, ich muss jetzt noch kreieren. Kennst du das?
Ja, let's talk about that actually. Und zwar, was Social Media mit der eigenen Psyche auch machen kann. Ich finde das nämlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich will da vielleicht auch, also klar, Druck ist ein primärer Faktor. Ich will da vielleicht auch auf das Thema so erkannt werden und so eingehen, aber vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ganz viele Topics, let's dive into it. Vielleicht direkt zu dem Punkto erkannt werden. Ich freue mich immer extrem. Ich finde es wirklich, das ist ein Riesengeschenk, wenn Menschen mit einem in den Austausch gehen. Dafür, das ist ja auch so ein bisschen die Natur von Social Media, ne? Kommunikation und mit Menschen in Kontakt treten. Identifikation, auch ein großer Punkt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, mich hat darauf niemand vorbereitet. Klar, wir auch. Und ich habe es mir auch irgendwo so ein bisschen selber ausgesucht, ne? Beziehungsweise, also, ich hätte mich vielleicht irgendwie darauf selber vorbereiten müssen. Wenn du aber das erste Mal in diese Situation gerätst, erkannt zu werden, beziehungsweise das auch irgendwie häufiger passiert, das ist schon auch ein gewisser Druck, den man da verspürt, beziehungsweise es geht mir so, einfach weil ich ja auch, also ich bin, wie ich bin und ich verstell mich nicht, aber irgendwo will ich natürlich auch nicht das schlechteste Vorbild für Leute sein. Und ich will auch vor allem, egal in welcher Stimmung ich bin, und die ist nicht immer gut, keinem Menschen geht's immer gut, will ich in dem Austausch oder in dem Treffen mit einer Person, die sich offensichtlich aufrafft und traut, mich anzusprechen, auch wenn sich niemand nicht trauen sollte, mich anzusprechen oder grundsätzlich eine Person im öffentlichen Leben. Ich will dieser Person das schönste Erlebnis ermöglichen in diesem Austausch. Und ich weiß nicht, ob ich das immer kann. Und das setzt mich irgendwie schon unter Druck. Es setzt mich unter Druck, zu wissen, dass manchmal die Leute enttäuscht rausgehen könnten. Hast du das auch?
Ich verstehe aber, was du meinst, weil das ist ja auf der einen Seite was total Schönes, ne, dass du so für deine Community da sein möchtest und denen auch so den Wunsch erfüllen willst, aber gleichzeitig dann für dich selbst so dieses Gefühl hast, ich muss immer in best shape sein, oder? Dabei glaube ich jetzt nicht, dass deine Community dich weniger mögen würde, wenn du da in Jogginghose gestresst am Einkaufsmarkt stehst und halt nicht eine halbe Stunde Zeit hast zu quatschen.
Ja, Naja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein, ja, also danke, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen so ein Unique Factor, weil ich glaube tatsächlich, dass man das in Anführungszeichen, und ich will jetzt nicht irgendwie eine Differenzierung dadurch darstellen, aber das ist natürlich nur eine Situation, die man verspüren kann, wenn man in dieser Rolle steckt. Was ich aber tatsächlich vielleicht in so einem generalistischeren Kontext ebenfalls verspüre, ist natürlich so ein Vergleichen. Also ich hatte das früher ganz, ganz, ganz stark, dass man sich natürlich irgendwie vor allem zu Beginn der Social Media in Anführungszeichen Karriere, dass man sich natürlich immer mit anderen Leuten auf Social Media vergleichen kann, muss irgendwie. Ne? Also das ist ja auch, wenn man andere Menschen sieht, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Natur des Menschen liegt, sich zu vergleichen. Und ich glaube, dass Social Media da echt ein relativ großer, entscheidender Faktor auch drin ist. Einfach weil man natürlich auch ein gewisses Zugehörigkeitsempfinden verspüren möchte, ne? Beziehungsweise vielleicht auch so eine Art Mithalten. Ich weiß nicht, also ich habe auch mal meine Community tatsächlich hierzu befragt und habe so ein bisschen herauskristallisieren können, dass wirklich die absolute Mehrheit auch in Bezug auf psychologischem Wohlbefinden sich davon beeinflussen lässt. Ne? Also ich glaube, bei mir waren es, ich müsste mal drauf gucken, ah ja genau, 54% der Leute, die sich negativ beeinflussen lassen durch Social Media, durch diesen Druck, durch diesen Vergleich etc. Und das finde ich schon auch echt erheblich. Wie siehst du das?
Ja, also Social Media einfach Fluch und Segen zugleich. Und ich glaube, es ist jedem bekannt, dass natürlich da besondere Ausschnitte präsentiert werden, die das Negative hinten runterfallen lassen und dann so ein verzerrtes Bild geben. Zum Glück gibt es ja jetzt auch immer mehr so Influencer, die so Reality-Content machen, ne? So von wegen, ich stehe nicht um 5 Uhr auf und mache erstmal Workout und 20 Sachen, sondern ich drücke meinen Wecker erstmal 30 Mal weg und renne dann schnell mit einem Kaffee in der Hand zur Arbeit. Ne? Also genau, ein bisschen mehr relatable. Ich denke, das ist ganz hilfreich. Aber ja, es triggert natürlich auch diese Fear of Missing Out ganz gerne. So, wieso habe ich das nicht, was alle anderen zumindest mal vorgeben zu haben? Ja. Ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit ankommt, wie leicht man beeinflussbar ist oder was für ein Selbstbild man hat, weil die Frage ist ja dann auch, warum habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht genug habe oder wieso denke ich, ich muss auch die und die Creme benutzen oder was weiß ich, um genauso gut zu sein. Also das ist ja auch mit dem Selbstbild, um wie fest man in seinem Selbstbild ist, zu tun hat.
Der unersättliche Mensch, mal wieder, ne?
Mehr geht kriegt immer. Nicht genug. Ne, so.
Kriegt nicht genug.
Genau, und da haben wir es auch wieder mit der Selbstoptimierung, was wir ja letzte Folge angesprochen haben, dass das dann nochmal in so einen Wahn abdriften kann.
Naja.
Und ich könnte da jetzt ewig mein Leid klagen, weil bei mir ist halt auch so, ja, ich habe ja den Psychologie-Account, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, bin ich auch total dran, meinen Foto-Account voranzutreiben und ich mache wirklich stundenlang nichts anderes, als noch weiter zu recherchieren über Marketing, Algorithmus, obwohl ich die Sachen eigentlich eh schon weiß und man soll dreimal täglich hochladen. Es ist wirklich, das geht echt an die Nerven, ne? Und da bin ich halt gerade total drin, das zu machen und eben mit dem ganzen Skripten und dann muss es wieder bearbeitet werden und man muss ja auch recherchieren, was läuft gerade auf der Plattform. Und ich glaube, dass Leute, die jetzt nicht so damit zu tun haben, das gar nicht sehen. Also die denken irgendwie, ja, wie schwer kann es denn sein, ein Video zu posten, weißt du? Oder gerne auch mal die ältere Generation unterstelle ich mal so, das ist doch keine richtige Arbeit.
Ja.
Und mir ist schon klar, dass das jetzt nicht vergleichbar ist mit dem schweren Job von einer Pflegekraft zum Beispiel. Aber warum muss man denn auch immer vergleichen? Das heißt ja nicht, dass wir, die Content Creation machen, deshalb super drauf sind oder keinen Stress haben. Wir sind halt mit anderen Sachen konfrontiert und korrigiere mich, aber ich glaube, es ist mittlerweile sogar ein eigener Studiengang, meinte ich, Social Media irgendwo gelesen zu haben.
Gibt es.
Ja, gibt es? Okay, gibt ja es. Eben. Und es ist ja auch für viele die Haupteinnahmequelle und gerade so im amerikanischen Raum kommt mir vor, das geht da richtig ab. Also das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Das ist definitiv ein eigenes Business und da steckt wahnsinnig viel dahinter. Und ich glaube, gerade wenn man dann halt Leute im Umfeld hat, die das nicht so sehen, das macht es dann noch schlimmer, ne? So von wegen, was machst du da eigentlich? Mach doch mal was Richtiges. Mhm. Kennst du solche Aussagen?
Ja, definitiv. Ich finde es sehr spannend, was du ansprichst, weil es ist eine Kunst, viel nach wenig aussehen zu lassen. Mhm. Punkt 1. Leitet mich aber über zu viel ist viel. Also wenn du viel Arbeit reinsteckst, ist es natürlich auch mit einem großen Aufwand verbunden. Und vielleicht sogar noch mit einem größeren Aufwand, wenn es nach wenig aussieht. Und ich kann das absolut verstehen. Ich musste mich auch wirklich jahrelang rechtfertigen für das, was ich tue. Und beziehungsweise, was heißt rechtfertigen? Ich habe mir irgendwann eigentlich, habe ich nicht mich dafür entschieden zu sagen, you know what, I'm just gonna do it anyway. Wenn du eine Rückfrage dazu, also Rückfragen immer gerne, aber wenn du dich eigentlich nur in meinen Weg stellen möchtest, I'm not gonna let you. Es gab tausende Leute, also tausende ist ein bisschen viel, aber es gab zahlreiche Leute, die wirklich von meiner Schulzeit bis ins Studium rein, bis auch irgendwo aus dem Familienkreis, die das nicht ernst genommen haben, was man hier tut und vielleicht auch so ein bisschen auf deine Frage anzuknüpfen und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Social Media ist meine primäre Einkommensquelle. Ja. Und das ist nicht zu unterschätzen, sagen wir es mal so. Ich will da vielleicht auch irgendwie realistisch und offen drüber sprechen, weil ja, es ist sehr lukrativ. Es ist aber auch mit relativ viel Aufwand verbunden, wie wir gerade eben auch schon gesagt haben. Einem Aufwand, der auch nicht so richtig die gleichen Ruhephasen kennt, wie ein in Anführungszeichen konventioneller Job, unter dem sich vielleicht auch andere Leute, die damit nichts zu tun haben, mehr vorstellen können.
Absolut. Jetzt gibt es natürlich auch positive Seiten daran. Also zum Beispiel, es gab von der Forsa eine repräsentative Umfrage. Da ging es um Jugendliche speziell. Und da wurde dann auch geäußert, dass es wichtig für die Identitätsentwicklung ist, weil du kriegst ja dann auch gleich so Feedback, ne, von deiner Peer-Gruppe, wenn du was hochlädst. Klar. Und ja, ich meine, das hat doch auch wahrscheinlich fast jeder heutzutage eine Social-Media-Plattform. So, das ist ja auch irgendwie ein Tool, um sich zu connecten. Also bei uns war es damals noch Snapchat, na Facebook, es fing ja mit Facebook an. Also das hat man ja auch irgendwie so ein bisschen, um dazu zu gehören. Und na, auf der anderen Seite kam jetzt dort auch, dass jeder dritte Betroffene mit einem problematischen Gebrauch auch eine depressive Symptomatik aufgewiesen hat. Ja.
Boah, das ist viel.
Ja. Also
erschreckend.
Deswegen, ich sage ja Fluch und Segen. Ich finde, das Positive daran ist, also es gibt ja Educational Content, aber auch Entertaining. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du da auch ganz viel lachst, wo ich mir auch dachte, das ist ja dann auch was zum Ausgleich, ne? Auch was Positives natürlich. Und ich lerne auch wirklich viel von den sozialen Medien. Du hast jetzt in der letzten Folge Buba und Kiki angesprochen. Mir vorher noch nie untergekommen. Also wieder was gelernt über TikTok. Und in dem Zusammenhang, jetzt gerade wenn ich auf meinen Psychologie-Account schaue, können wir vielleicht auch so uns ein bisschen angucken. Awareness schaffen versus Fake News.
Ja.
Was hast du so zu dem Thema?
Ganz großes Thema. Also, wie du schon sagst, es gibt natürlich auch Fake News. Ich finde auch die Unterteilung, die du gerade eben angesprochen hast, von vielleicht zu Content-Segmenten sehr, sehr spannend. Ich habe ja auch so ein bisschen geschildert, früher war es ein Creative Outlet, dann wurde es im Prinzip zu einer Entertainment Quelle für mich, in Anführungszeichen, aber es ist nicht die einzige Quelle und für viele andere da draußen auch. Denn tatsächlich seitdem öffentlich-rechtliche Formate ebenfalls Social-Media-Präsenzen haben, ist es natürlich auch eine starke Informationsquelle für Leute. Das beschränkt sich aber leider nicht nur auf die öffentlich-rechtlichen Formate, die man natürlich auch ebenfalls mit einer gewissen mit einer gewissen Lupe betrachten muss, ne? Weil Information ist nicht nur wahr, weil sie von einer öffentlichen rechtlichen Quelle kommt, sondern manchmal kann man das auch irgendwie aus einem internationalen, vor allem in Bezug auf so Politik, aus einem internationalen Kontext betrachten oder auch, es ist immer, ne, punkto Media Literacy, es ist immer wichtig, dass man auch verschiedene Informationsquellen hat, aber Es gibt natürlich auch Desinformationen oder Erfahrungsberichte oder einfach schlichtweg Meinungen. Und hier gibt es natürlich viele KonsumentInnen auf den sozialen Plattformen, die sich darüber nicht bewusst sind, beziehungsweise die das vielleicht auch nicht so richtig voneinander differenzieren können. Und da ist es halt wirklich extrem wichtig, dass man diese Media Literacy, die ja im Prinzip, also eine Toolbox für das Lernen von, das Interpretieren von Nachrichten und Kommunikationsformen auf Social Media ist, dass man das wirklich erlernt in diesem Informationsüberfluss, den es auf Social Media wirklich auch gibt. Ne? Ich finde es ein super großes und spannendes Thema.
Also im Prinzip, dass man weiß, mit Infos umzugehen, also die auch kritisch hinterfragt und überprüft und so ein bisschen so ein Filtersystem immer entwickelt?
Klar, ja. Das wird einem nur nicht so richtig gelehrt. Ne? Also es gibt immer mal wieder auch von den Plattformen kleine Trigger beziehungsweise kleine so Infoboxen, wo drin steht, irgendwie das hat jetzt mit dem und dem politischen oder dem und dem gesundheitlichen Aspekt zu tun. Bitte informier dich darüber hinaus in an öffentlichen oder an qualifizierten Touchpoints. Es gibt ja auch einige Informationen, die auf Social Media zensiert werden, einfach weil es falsch Misinformations sind oder misleading Informations. Aber man benötigt definitiv so eine differenzierte Evaluierung der Informationsquellen auch.
Absolut. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also vor allen Dingen jetzt auch für eine jüngere Zielgruppe, ne? Wie soll man da jetzt groß unterscheiden? Von wem kommt es und wie weit kann ich das in mein Leben implementieren oder gehört da noch mehr dazu? Und bei mir war auch der Struggle, jetzt ist es ein bisschen besser, aber es ist immer noch da, das zu vereinen, weil wir haben einerseits immer noch eine Internetplattform, die mit einem Algorithmus funktioniert. Und wenn du jetzt rein mal aus Marketing-Sicht diesen Algorithmus nicht bedienst, dann wird dein Video auch niemandem angezeigt. Und dann kann auch niemand das sehen, was du da versuchst zu vermitteln. Das heißt, du musst etwas tun. Wir kennen das jetzt zum Beispiel mit Watchtime erhöhen, also die Videos kurz machen, mit der Gefahr, ein paar Leute zu nerven, aber it is how it is, dass das Video öfter abgespielt werden muss, damit der Algorithmus sieht, aha, you know, mehr Leute gucken sich's an, ich spiel's aus. So, das steht aber dann natürlich im Konflikt mit fundierten Infos geben, wenn dein Video nur 5 Sekunden lang ist. Und deswegen versuche ich, und ich sehe das auch so bei anderen Creatern, dann, wenn es diese Kurzformate sind, immer dazu zu schreiben, das ist nur eine Möglichkeit. Weil in der Psychologie generell kannst du kaum sagen, A ist Grund für B, sondern es ist eine von vielen Dingen und das könnte zutreffen. Ja, es kann den Gedankenanstoß geben, vielleicht ist es bei dir so, aber weder ich noch ein Therapeut noch TikTok noch sonst wer kann dir sagen, ob das wirklich so ist. Und ansonsten mal längere Videos machen, um was zu erklären, aber eben um dieser Gefahr entgegenzuwirken, dass man sagt, oh ja, das bin ich, jetzt habe ich mein Kindheitstrauma gefunden. Und du kennst bestimmt auch so Videos, sind dir schon mal eingespült worden mit, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann hast du ADHS. Oder wenn du mit dem Fernseher im Hintergrund einschläfst, dann hast du ein Kindheitstrauma.
Trigger, also ne, so Clickbait beziehungsweise Triggerpoints in den ersten paar Sekunden pushen. Love it, klar. Das sehe ich tatsächlich mittlerweile auch bei relativ großen Formaten, die auch öffentlich-rechtlich sind. Einfach damit man natürlich eine gewisse Retention, also Retention bedeutet eine Haltung der ZuschauerInnen hat. Da hast du aber gerade wirklich ein spannendes Thema auch angesprochen. Und zwar dieses Topic von Selbstdiagnosen. Do you want to jump into it?
Ja. Wo fange ich an? Ich habe letztens ein Video hochgeladen, da habe ich verschiedene Instagram-Tests gezeigt. Und ich denke, meine Mimik hat dazu klargemacht, wie meine Haltung dazu ist. Also das wird mir jetzt immer wieder als Anzeige in meinem Insta-Feed eingespult. Sowas wie, siehst du einen Löwen oder eine Giraffe? Und wehe, du siehst einen Rochen, weil dann bist du ein Psychopath. Ne? Ganz klar.
Schön.
Also that's it. Traum. Und oder was war letztens so ein Video? Als ich den Traumatest von meinem Freund gesehen habe, war ich geschockt. So, und ich kriege jedes Mal die Vollmeise, weil Leute noch so kommentieren, wo kann ich mir das runterladen und so. Halleluja, hast dir schon mal sowas begegnet?
Everyday. auch da muss ich mich mal wieder an die eigene Nase packen. Also ich finde es super, super wichtig, dass vor allem auch in Bezug auf Mental Health durch eine gewisse Viralität für Visibilität gesorgt wird, wie beispielsweise, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, also das ist jetzt nicht Mental Health, aber früher gab es ja auch diese ALS Ice Bucket Challenge oder jetzt auch sehr groß oder sehr prominent, ich glaube letztes Jahr war das eine Diagnose für Depression oder auch Endometriose im weiteren physisch-körperlichen Sinne. Ich finde das extrem wichtig, wirklich. Ich hinterfrage nur gleichzeitig so ein bisschen den inflationären Umgang mit Buzzwords, wie ebenfalls beispielsweise bei Depressionen oder auch das jetzt in Anführungszeichen, ich will das gar nicht schmälern, aber dass so viele Leute sich plötzlich eigenständig mit ADHS diagnostizieren. Wie gesagt, wollte ich mich ja gerade selber an die eigene Nase packen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich auch ADHS haben könnte. Ne? Ich werde leicht abgelenkt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so eine leichte Entwicklung durch neue Formate wie Smartphones etc. sind. Ich glaube, dass man eine Gesellschaft natürlich auch durch technological oder äußere Einflüsse zu gewissen Dingen konditionieren kann, wie eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das bedeutet oder impliziert nicht direkt, dass eine gesamte Gesellschaft ADHS hat. Ich sehe mich oder identifiziere mich auch mit gewissen Faktoren, aber man darf dabei nicht vergessen, dass diese Krankheiten bzw. Konditionen einer Diagnose bedarfen. Eine depressive Angststörung oder grundsätzlich Depression etc., da muss man einen Lappen für bekommen, in Anführungszeichen, beziehungsweise da muss man auch mit einer qualifizierten Person in den Austausch treten, um auch, wie ich finde, nicht die Visibility und die Seriosität dieser Krankheiten und Zustände zu schmälern. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also du hast da schon ganz viele wichtige Sachen angesprochen. So, also zunächst mal, ich kritisiere diese windigen Tests, aber natürlich nicht die Leute, die diese Tests machen. Und bei mir war das früher ganz genauso. Also meine erste Anlaufstelle war über Google und dann wurden da ein paar Kriterien gelesen und dann war ich so, oh mein Gott, that's me. Und dann bin ich irgendwann mal damit zu einem Psychologen. Und das ist auch ein Weg, den ich sehr befürworte und wofür Social Media auch definitiv hilfreich ist, weil du diese erste Anlaufstelle bekommst. Du kriegst so einen Gedankenanstoß und kannst so sehen, warte, da habe ich ja vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Und oder, ach, ich dachte, das geht ja nur mir so. Und plötzlich sieht man vielleicht, warte, das könnten Anzeichen sein. Und auch wenn sich dahinter nicht immer eine Diagnose verbergen muss, es ist ja ein Spektrum und du kannst ja auch eine Akzentuierung haben, also einfach sehr ausgeprägte Züge, zum Beispiel auch bei ADHS. By the way, ich bin da auch schon sehr bei mir, wo ich sagte, oh wow, ist mir auch erst kürzlich teilweise klar geworden. Und deswegen ist sowas ja sehr hilfreich, um auch mal wieder zu hinterfragen. Da sind wir wieder bei der Selbstreflexion und dann im weiteren Schritt,
wie immer,
genau, sich auch an jemanden zu wenden, wie du gesagt hast. Also Psychologe, Therapeut oder mal zum Hausarzt gehen, einfach diesen ersten Step zu einer qualifizierten Person zu machen, weil nur die können das genau abklären. Kein Test im Internet kann einem sagen, was man da hat, weil das ist natürlich komplexer in der Realität. Da werden auch klinische Interviews geführt und da gibt es natürlich standardisierte Fragebögen. Deswegen ist Statistik ja so ein Riesenteil im Psychologiestudium. Genau, also deswegen als ersten Anreiz finde ich das sehr hilfreich. Und ich habe auch letztens von einer Therapeutin auf Social Media gehört, die meinte, vielleicht ist es gar nicht so, dass jetzt plötzlich alle in Anführungszeichen ADHS haben, sondern vielleicht war das schon immer so, aber jetzt merken sie erst, hoppla, das trifft ja auf mich zu, möglicherweise, ne? So, also dass einfach jetzt viel mehr an die Oberfläche tritt und nicht plötzlich aus dem Nichts auftaucht, weil das tut ADHS auch nicht.
Das ist ein sehr guter Punkt, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich glaube definitiv, oder ich bin definitiv der Ansicht, dass viele Dinge, die man früher einfach tabuisiert oder totgeschwiegen hat, das Kind ist aktiv. Die braucht Bewegung. Ja, vielleicht braucht sie nicht Bewegung, vielleicht hat das Kind auch ADHS. Früher wurde darüber nicht gesprochen, heutzutage redet man darüber. Und klar, dadurch gelangt es natürlich an die Oberfläche und dadurch gelangt es auch an Visibilität. Das ist auch sehr wichtig. Genau, ich frage mich nur, wo die goldene Mitte ist. Aber definitiv. Wie stehst du zu einem Digital Detox eigentlich?
Auch ein ganz großer Punkt. Also bei Digital Detox kommt dann die nächste Assoziation bei mir mit Dopaminfasten. Ist dir das schon mal untergekommen auf YouTube? Diese Videos mit, ich trinke jetzt 3 Wochen lang keinen Kaffee mehr und mein ganzes Leben genieße ich nicht mehr, in der Hoffnung danach krass happy zu sein. Hast du das schon mal gesehen?
Nein, ist auch nicht mein Algorithmus, weil ich halt grundsätzlich, ich bin auch nicht so ein Diättyp oder irgendwas. Ich halte nichts davon persönlich. Ich glaube, dass es da eher einen Jojo-Effekt gibt. Ich möchte nicht mich kurz gewissen Dingen entziehen, sondern ich glaube, dass man vielleicht langfristig an der Reduktion oder Reduzierung gewisser Dinge arbeiten kann. Aber es ist nicht mein Algorithmus, glaube ich. Anyway, Entschuldigung.
Besser so. Bei mir ist das mal eingespült worden. Und das ist auch recht bekannt so auf Social Media. Und zwar geht der Trend dahin, dass man sagt, ich entziehe mich jetzt mal allem, was mir Spaß macht. Also Musik hören, schön. Kaffee trinken. Ne? Also vielleicht mal kurz, um auszuschweifen, Dopamin, das ist ja ein Transmitter und das brauchen wir zum Lernen. Es geht um die Belohnung, nur um das mal so ganz grob jetzt an der Oberfläche einzuordnen. Und der Titel von diesen Videos ist dann eben immer Dopamin-Diet. Und man denkt dann, wenn ich mich all diesen positiven Sachen entziehe und sie danach ein paar Wochen wieder habe, dann springt mein Dopamin durch die Gegend und ich werde das Leben wieder genießen. Und das ist auf mehreren Ebenen falsch, weil der Psychiater, der das Ganze so ins Leben gerufen hat, der wurde missverstanden. Also das war dieser Dr. Sepa. Und der hat im Prinzip gesagt, also es kommt von der kognitiven Verhaltenstherapie, dass wir ja diese Hinweisreize haben, wie zum Beispiel eine Benachrichtigung auf dem Handy, ein Like. Ja, also du kriegst ein Like auf Social Media und dann bist du so, oh, will ich sehen, Belohnung, ne? Jetzt so ein bisschen dieses Rewarding. Und er hat einfach gesagt, dass man ein bisschen mehr auch wieder in diese Mindfulness geht und sich sagt, ich muss doch jetzt nicht jedem Impuls nachgehen und vielleicht mache ich mal was ein bisschen langweiliger ist, was mich nicht so stimuliert. Also ich bringe das jetzt in eigenen Worten wieder und gebe dem nicht nach, was mir so eine ständige Belohnung verspricht. Und stattdessen gehe ich vielleicht mal mehr wieder nach draußen oder treffe mich mit Freunden und versuche so aktiv die Kontrolle über mein Handeln zu gewinnen. Also das war dieser eigentliche Approach. Und auf Social Media wurde das dann missverstanden und auch auf dieser biologischen Ebene von wegen, das Dopamin bleibt ja dann weg, wenn ich meinen Kaffee nicht trinke. Und das geht nicht. Dopamin ist nicht einfach weg. Dopamin brauchen wir. Dopamin ist immer da. Und wenn du zum Beispiel zu wenig Dopamin hast, dann kommen wir auch so in diese Parkinson-Richtung. Und somit wurde das einfach ganz stark vereinfacht und verzerrt, als wäre Dopamin irgendwie was Schlechtes und als würde das krass anspringen, wenn ich auf alles Schöne verzichte. Und das führt dir dann genau zum Gegenteil. Jetzt stell dir mal vor, du darfst keine Musik mehr hören oder du entziehst dich, du bestrafst dich ja eigentlich.
Ah, du, da bin ich raus.
Das hilft dir jetzt nicht gerade beim Wohlbefinden, oder?
Da bin ich raus. Dafür bin ich, glaube ich, zu stark ein Genussmensch. Das sehe ich einfach nicht für mich. Klar, natürlich rekontextualisieren, ne? Gewisse Dinge auch wieder wertschätzen, lernen, toll. Aber Verzicht.
Genau.
Auf Verzicht verzichte ich.
Sehr gut, so. Sehr gesunde Einstellung. Ja, und das ist eben das, weshalb sich das in den Medien falsch verbreitet hat und ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, in den sozialen Medien.
Voll. So, Tabea, jetzt nochmal short and simple. Wie kann ich meine mentale Gesundheit im Umgang mit sozialen Medien schützen?
Ich denke, wir können da so ein paar Schritte festlegen. Also jetzt mal tiefer gehen ist natürlich diese Selbstakzeptanz. Leichter gesagt als getan, aber dass man diesen Selbstwert arbeitet. Warum sind andere angeblich besser als ich? Dann ganz praktisch kann man einen Timer implementieren, dass man so 30 Minuten auf seinem Handy setzt und danach, zack, hört man auf zu scrollen. Ich glaube, bei TikTok gibt es sogar so eine beschränkte Funktion. Und auch vielleicht ein Ziel festlegt, dass man nicht mindlessly rumscrollt. Also will ich was für meine Content Creation, will ich mich einfach nur ein bisschen ablenken? Was ist das Ziel? Und ich hatte ja auch schon Achtsamkeit angesprochen, dass man sich nach der Nutzung fragt, wie fühle ich mich? Und einfach mal beobachten, wie es um die mentale Gesundheit gerade steht. Und eben sich aufs echte Leben konzentrieren und diesen Austausch auch draußen suchen und nicht nur in den virtuellen Medien. Das sind so meine Tipps.
Go outside, breathe some fresh air.
Absolut.
Immer wieder ein Fest mit dir. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich bin schon mal gespannt, welche nächsten Videos ich von dir auf Social Media sehe, in den aktiven Zeitslots, die ich für mich demnächst einplane, indem ich mich nämlich nicht reduziere. Es ist kein Detox, aber mir vielleicht den einen oder anderen Rahmen gebe. Aber ich freue mich da schon auf die nächsten Videos.
Sehr schön, hast du direkt angewandt. Das ist
so nämlich
lobenswert. Ja, und wenn ihr auch mal ein bisschen Abstand von der digitalen Welt braucht, dann findet ihr auf dem Barmer Campus Coach auch einen spannenden Beitrag zu Digital Detox. Und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Eine Freude.
Tschüssi Müsli.
Tschüsseldorf.
Das war Studium und Mental Health. Ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.